Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl der Menschen, die in einem anderen Land als dem ihrer Geburt leben, auf 244 Millionen. Die Internationale Organisation für Migration geht sogar von mehr als 250 Millionen internationaler Migranten aus. 1990 waren es noch 154 Millionen. Jährlich stieg in den 90er Jahren der Bestand an Migranten um ca. 2 Millionen. 2000 wurden schon 173 Millionen gezählt und in den folgenden 15 Jahren ist diese Menge um 71 Millionen, also 41% gestiegen. Durchschnittlich 4,7 Millionen pro Jahr. Im Rahmen der Migration wächst auch die Zahl der Flüchtlinge, die mittlerweile 60 Millionen beträgt. Auch hier sind die Steigerungen dramatisch. Gleichzeitig wächst überproportional der Anteil der Stadtbewohner. Gegenwärtig wohnt über 54% der Weltbevölkerung in Städten. 1950 waren das noch 30%. 1975 38%, im Jahr 2000 betragen sie 47% und 2010 52%. Erwartet wird, dass diese Zahl von 3,9 Milliarden bis 2050 auf 6,4 Milliarden ansteigt. Wöchentlich ziehen 3 Millionen Menschen in eine Stadt. Entwicklungsländer holen die Industrieländer ein. Dort lebten 1990 bereits 73% der Gesamtbevölkerung in Städten, das waren 880 Millionen Menschen, während der Prozentsatz in den Entwicklungs- und Schwellenländern nur bei 37% lag. Die Städte der Entwicklungs- und Schwellenländer werden zwischen 2000 und 2030 wohl fast das gesamte Wachstum der Weltbevölkerung aufnehmen, das heißt zusätzlich mehr als 2 Milliarden Menschen. Das habe ich von Autorinnen Frauke Kraas und Tabea Borg, die über Urbanisierung und internationale Migration geschrieben haben, 2012. Die beiden verweisen auf die steigende Zahl der Megastädte mit mehr als 5 Millionen Einwohnern. Befanden sich in den 1950er Jahren erst 4 Megastädte in den Ländern des Südens, so waren es 1985 bereits 28 und 1990 35. Und ihre Zahl wird auch voraussichtlich mehr als 60 im Jahr 2015 steigen. 2/3 der Megastädte liegen heute in Entwicklungs- und Schwellenländern, die meisten in Ost- und Südasien. Von den 969 Millionen Einwohnern der Megastädte leben 411 Millionen in Entwicklungs- und Schwellenländern. In einigen Megastädten, zum Beispiel Mexiko-Stadt, Sao Paulo, Seoul, Mumbai, Jakarta und Teheran, verdreifachten sich die Bevölkerungszahlen zwischen 1970 und 2000. Derart hohe Wachstumsraten, bis zu 11% pro Jahr, sind ausschließlich durch massive Migrationsgewinne, vor allem durch Land-Stadt-Wanderung, innerhalb kurzer Zeit zu erklären. Vor 150 Jahren bemerkt Marx zu diesem Thema, die Grundlage aller entwickelten und durch Warenaustausch vermittelten Teilung der Arbeit ist die Scheidung von Stadt und Land. Man kann sagen, dass die ganze ökonomische Geschichte der Gesellschaft sich in der Bewegung dieses Gegensatzes resümiert. Ich fange aber noch früher an. Sobald der Homo sapiens auf die Beine kommt, benutzt er sie zum Wandern. Zunächst rennt er hinter den Beutetieren her. Adam und Eva mussten raus aus dem Paradies, dem Garten Eden, der Genesis, weil sie sich an fremdem Eigentum, einem Apfel, vergriffen. Ins fruchtbare Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris zogen nach den Sumerern die Akkader, Assyrer, Babylonier, die Perser. Den Persern folgten die Makedonier, Parther, Sassaniden, Araber und schließlich die aus Mittelasien hergerittenen Osmanen. Israeliten zogen aus Ägypten, die Dorer, Ionier an die Küsten der Ägäis, die Phönizier nach Karthago, Vandalen, Goten durchs Imperium Romanum. Nach England die Angeln und Sachsen, ihnen folgten die Normannen. Die Wanderungsgeschichte der Juden kann man beim kürzlich verstorbenen Alfredo Bauer nachlesen. Was ist der letztliche Grund dieser Wanderungen? Gewaltsame Aneignung des Mehrprodukts oder Flucht zwecks ihrer Vermeidung? Mit der neolithischen Revolution breitet sich Ackerbau und Viehzucht aus, Vorratshaltung und Sesshaftigkeit. Jäger und Sammler haben das Nachsehen. wenn sie sich nicht die Ergebnisse fremder Arbeit räuberisch aneignen oder gar mittels Sklavenhaltung die Aneignung bestätigen. Die Sklavenhaltung als Produktionsweise, einmal entwickelt, erweist sich am Ende indes gegenüber der Feudalen, die mit dem Bauer einen Teil seiner Arbeitsergebnisse, die dem Bauer einen Teil seiner Arbeitsergebnisse lässt, als weniger produktiv. Der Bauer wiederum kann sich erst in den Städten dem feudalen Zwang entziehen, bezahlt seine doppelte Freiheit mit dem Formwechsel der Ausbeutung. Dieser Formwechsel heißt ursprüngliche Akkumulation. Es geht um die Trennung der unmittelbaren Produzenten, der Bauern und Handwerker von ihren Produktionsmitteln, die Konzentration dieser Produktionsmittel in den Händen der Kapitalisten sowie die Verwandlung der Arbeitskraft der Arbeiter in eine Ware. Zitat: Das Kapitalverhältnis setzt die Scheidung zwischen den Arbeitern und dem Eigentum an den Verwirklichungsbedingungen der Arbeit voraus. Sobald die kapitalistische Produktion einmal auf eigenen Füßen steht, erhält sie nicht nur jene Scheidung, sondern reproduziert sie auf stets wachsender Stufenleiter. Der Prozess, der das Kapitalverhältnis schafft, kann also nichts anderes sein als der Scheidungsprozess des Arbeiters vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen, ein Prozess, der einerseits die gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andererseits die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter. Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation ist also nichts anderes, nichts als der historische Scheidungsprozess von Produzent und Produktionsmittel. Er erscheint als ursprünglich, weil er die Vorgeschichte des Kapitals und der ihm entsprechenden Produktionsweise bildet. Die ökonomische Struktur der kapitalistischen Gesellschaft ist hervorgegangen aus der ökonomischen Struktur der feudalen Gesellschaft. Die Auflösung dieser hat die Elemente jener freigesetzt. Das war aus dem ersten Band des Kapitals, wie sicherlich einige bemerkt haben. Es wird schon mal der Abstand übersehen, den Marx zum Begriff ursprüngliche Akkumulation und seinem Autor Adam Smith hält. Das 24. Kapitel dieses ersten Bandes des Kapitals hat den Titel »Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation«. Die spiele in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Zitat: Adam biss in den Apfel und damit kam über das Menschengeschlecht die Sünde. Gemeint ist doch, so wenig wie ihren Anfang können wir das Ende der ursprünglichen Akkumulation bestimmen. Die Expropriation des ländlichen Produzenten, des Bauern von Grund und Boden bildet die Grundlage des ganzen Prozesses. Ihre Geschichte nimmt in verschiedenen Ländern verschiedene Färbung an und durchläuft die verschiedenen Phasen in verschiedener Reihenfolge und in verschiedenen Geschichtsepochen. Die Betroffenen haben nicht selten erhebliche Strecken im Zuge dieses Prozesses zu bewältigen. Ohnehin sind die Methoden der ursprünglichen Akkumulation alles andere nur nicht idyllisch. Die historisch fällige Trennung von Produzent und Produktionsmittel erscheint allzu oft als Flucht, Exil, Asyl oder beispielsweise als fallender Milchpreis gegenwärtig. Marx gibt uns das englische Beispiel, wo noch im 15. Jahrhundert die übergroße Mehrzahl der Bevölkerung aus freien Bauern bestand, durch welch feudales Aushängeschild ihr Eigentum immer versteckt sein mochte. Die wirtschaftliche Blüte der Wollmanufakturen in Flandern ließ seinerzeit die Preise für Wolle steigen und bot den Anreiz der Verwandlung von Ackerland in Schafweide. Die Folge war Verarmung, Verfall von Dörfern und Landstädten, die Entvölkerung des Landes. Die Gesetzgebung erschrak vor dieser Umwälzung und hielt vergeblich dagegen. Die Reformation im 17. Jahrhundert gab einen weiteren Anstoß im Zuge dieser Entwicklung mit dem Diebstahl der Kirchengüter und Klöster, deren Einwohner ins Proletariat geschleudert wurden. Die Glorious Revolution brachte mit dem Oranier Wilhelm III. Die grundherrlichen und kapitalistischen Plusmacher zur Herrschaft. Jetzt ging es an die Staatsdomänen, die verschenkt, zu Spottpreisen verkauft und gleich privat annektiert wurden, frei von jedweder gesetzlicher Etikette, wie Marx sagt. Die neue Grundaristokratie war die natürliche Bundesgenossin der neuen Bankokratie, der eben aus dem Ei gekrochenen hohen Finanz- und der damals auf Schutzzölle sich stützenden großen Manufakturisten. Das überkommene Gemeindeeigentum hatte noch unter der Decke der Feudalität fortleben können. Der Fortschritt des 18. Jahrhunderts offenbart sich darin, dass das Gesetz selbst jetzt zum Vehikel des Raubs am Volksland wird. Zum letzten großen Expropriationsprozess der Ackerbauer von Grund und Boden wurde das sogenannte Clearing of Estates, das Lichten der Güter. In Schottland vertrieb man die Bauern mit offener Gewalt. Im 18. Jahrhundert wurde zugleich den vom Land verjagten Gälen die Auswanderung verboten, um sie gewaltsam nach Glasgow und anderen Fabrikstädten zu treiben. Als Beispiel der im 19. Jahrhundert herrschenden Methode genügen hier die Lichtungen der Herzogin von Sutherland. Diese ökonomisch geschulte Person beschloss gleich bei ihrem Regierungsantritt eine ökonomische Radikalkur vorzunehmen und die ganze Grafschaft, deren Einwohnerschaft durch frühere ähnliche Prozesse bereits auf 15.000 zusammengeschmolzen war, in Schaftrift zu verwandeln. Von 1814 bis 1820 wurden diese 15.000 Einwohner, ungefähr 3.000 Familien, systematisch verjagt und ausgerottet. Alle ihre Dörfer wurden zerstört und niedergebrannt, alle ihre Felder in Weide verwandelt. So wörtlich von Marx. Weiteres Zitat: Der Raub der Kirchengüter, die betrügerische Veräußerung der Staatsdomänen, der Diebstahl des Gemeindeeigentums, die usurpatorische und mit rücksichtslosem Terrorismus vollzogene Verwandlung von feudalem und Clan-Eigentum in modernes Privateigentum, es waren ebenso viele idyllische Methoden der ursprünglichen Akkumulation. Sie eroberten das Feld für die kapitalistische Agrikultur, einverleibten den Boden, den Grund und Boden dem Kapital und schufen der städtischen Industrie die nötige Zufuhr von vogelfreiem Proletariat. Danach schildert Marx die Gesetzgebung gegen die Expropriierten. Zitat: Die durch Auflösung der feudalen Gefolgschaften und durch stoßweise gewaltsame Expropriation von Grund und Boden verjagten, dies vogelfreie Proletariat konnte unmöglich ebenso rasch von der aufkommenden Manufaktur absorbiert werden, als es auf die Welt gesetzt ward. Andererseits konnten die plötzlich aus ihrer gewohnten Lebensbahn herausgeschleuderten sich nicht ebenso plötzlich in die Disziplin des neuen Zustandes finden. Sie verwandelten sich massenhaft in Bettler, Räuber, Vagabunden, zum Teil aus Neigung, in den meisten Fällen durch den Zwang der Umstände. Ende des 15. Jahrhunderts und während des ganzen 16. Jahrhunderts daher in ganz Westeuropa eine Blutgesetzgebung, wieder Vagabundage. Die Väter der jetzigen Arbeiterklasse wurden zunächst gezüchtigt für die ihnen angetane Verwandlung in Vagabunden und Paupers. Die Gesetzgebung behandelte sie als freiwillige Verbrecher und unterstellte, dass es von ihrem guten Willen abhänge, in den nicht mehr existierenden alten Verhältnissen fortzuarbeiten. Das Landvolk wurde durch grotesk terroristische Gesetze in eine dem System der Lohnarbeit notwendige Disziplin hineingepeitscht, gebrandmarkt, gefoltert. Gegenwärtig bevorzugen wir für diesen Vorgang das Wort Integration. Marx zitiert Thomas Morus: So geschieht's, dass ein gieriger und unersättlicher Vielfraß die wahre Pest seines Geburtslandes, Tausende von Erkels Land zusammenpacken und innerhalb einer Empfählung oder einer Hecke einzäunen oder durch Gewalt und Unbill ihre Eigner so abhetzen kann, dass sie gezwungen sind, alles zu verkaufen. Durch ein Mittel oder das andere, es mag biegen oder brechen, werden sie genötigt, fortzutrollen, arme, einfältige, elende Seelen. Männer, Weiber, Gatten, Frauen, vaterlose Kinder, Witwen, jammernde Mütter mit ihren Säuglingen und der ganze Haushalt, gering an Mitteln und zahlreich an Köpfen, da der Ackerbau vieler Hände bedurfte. Wegschleppen sie sich, sage ich, aus der bekannten und gewohnten Heimstätte, ohne einen Ruheplatz zu finden. Der Verkauf von all ihrem Hausgerät, obgleich von keinem großen Wert, würde unter anderen Umständen einen gewissen Erlös geben, aber plötzlich an die Luft gesetzt, müssen sie ihn zu Spottpreisen losschlagen. Und wenn sie umhergeirrt, bis der letzte Heller verzehrt ist, was anders können sie tun, außer stehlen und dann bei Gott in aller Form rechtens gehangen zu werden oder auf den Bettel ausgehen. Und auch dann werden sie ins Gefängnis geschmissen als Vagabunden, weil sie sich herumtreiben und nicht arbeiten. Sie, die kein Mensch an die Arbeit setzen will, sie mögen sich noch so eifrig dazu erbieten. Soweit dieses Zitat. Von diesen Flüchtlingen, von denen Thomas Morus sagt, dass man sie zum Diebstahl zwang, wurden 72.000 große und kleine Diebe hingerichtet unter der Regierung Heinrich VIII. Zu Elisabeths Zeiten wurden Landstreicher reihenweise aufgeknüpft, indes verstrich gewöhnlich kein Jahr, worin nicht 300 oder 400 an einem Platz oder dem anderen dem Galgen anheimfielen. Im Jahr 1732 war Leopold von Firmian, Erzbischof von Salzburg, den Protestantismus leid, der sich im Pongau breit gemacht hatte. Nachdem die zwangsweisen Bekehrungsversuche von Jesuiten vergeblich gewesen waren, ließ er 20.000 Protestanten abschieben. Ein Fünftel überlebte das nicht. Der Rest fand als Salzburger Exulanten in Preußen auf Einladung von Friedrich Wilhelm I. eine neue Heimat. Die Ausweisung war teuer, sie erwies sich für Salzburg als wirtschaftlich katastrophal. In Ostpreußen hingegen, das die Pest von 1709 entvölkert hatte, verbesserte sich die Wirtschaftsbilanz durch diese Repöblierung. Der König wies auch einer Gruppe von 350 flüchtigen Hussiten, auch Herrnhuter genannt, böhmische Brüder, das Dorf Rixdorf außerhalb Berlins, heute in der Nähe des Karl-Marx-Platzes in Neukölln, als Wohnort zu. Die dankbaren Nachkommen setzen Friedrich Wilhelm I. ein Denkmal in der Kirchgasse nahe Comeniuspark und Jan-Hus-Gasse. Schon sein Großvater, der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, selbst Calvinist, hatte 20.000 Hugenotten aufgenommen. In der Folge der Hugenottenkriege des 16. Jahrhunderts wanderten 200.000 französische Calvinisten, in der Regel tüchtige Bürger und Handwerker, in die protestantischen Staaten aus. Sie fanden in der Schweiz, den Niederlanden, in England, Irland, Deutschland und Nordamerika eine neue Heimat und waren in der Regel wirtschaftlich erfolgreich. Sie entwickelten Textil- und Seidenmanufakturen, führten in Deutschland den Tabakanbau ein, fertigten Schmuck und handelten mit ihm. Alles Tätigkeiten, die der Handelsbilanz gut taten. Für beide Herrscher waren, bis auf das Detail der Herrschaftsform, die bürgerlichen Niederlande und ihr ökonomischer Erfolg eine wichtige Orientierung. Ein Hinweis gibt das holländische Viertel im Zentrum Potsdams, das der Enkel zwischen 1733 und 1742 unter Leitung des holländischen Baumeisters Johann Baumann erbauen ließ. Die Kurpfalz war infolge des Dreißigjährigen Krieges entvölkert. Um 75-80% war die Zahl der Einwohner zurückgegangen. Kurfürst Karl Ludwig warb um Neusiedler aus Nachbargebieten, aber auch aus den spanischen Niederlanden, der Schweiz, Tirol und Frankreich. Häufig konfessionell verfolgt, folgten sie der Einladung. Indes blieb der wirtschaftliche Erfolg aus, erst recht im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieges Ende des 17. Jahrhunderts. Französische Truppen besetzten das Land. Viele Städte waren zerstört. Die Bevölkerung floh. Die Neusiedler zuerst. Schon 1660 ließen sich Hugenotten, die zuvor in Mannheim Zuflucht gefunden hatten, in der englischen Kolonie am Hudson River nieder. Ihre 1677 gegründete Siedlung nannten sie New Paltz. Auch der spanische Erbfolgekrieg löste Auswanderung aus. Nach der Erntekrise von 1708-1709 machten sich rund 13.000 Menschen aus der Kurpfalz auf den Weg nach England, um von dort in die nordamerikanischen Kolonien auszuwandern. Englische Großgrundbesitzer erhofften sich eine rasche Erschließung ihrer Ländereien. Tatsächlich wurden in Pfälzern im Mai 1708 die Ansiedlung in der Kronkolonie New York gewährt. Sie gründeten hier die Siedlung Neuburg. Den Auswanderern, die 1709 hoffnungsfroh über Holland nach London gekommen waren, viele aus Rheinhessen, der Vorderpfalz, vom Hunsrück, dem Westerwald, wurde indes die Weiterfahrt verweigert. Sie hatten zunächst Platz in einem Flüchtlingslager in der Nähe von London gefunden, aber dauerhaft wollte man die Flüchtlinge nicht versorgen. Die Katholiken unter ihnen wurden wieder zurückgeschickt, Protestanten nach Irland verbracht. In die Schiffe, die nach Amerika segelten, gelangten lediglich 3.000 Personen. 800 von ihnen überlebten die Reise nicht. Die anderen erfuhren in New York, dass sie für die Kosten ihrer Überfahrt aufzukommen hatten. Sie wurden in die Pinienwälder geschickt, sollten dort zunächst Teer und Masten für den Schiffsbau herstellen. Protest unterdrückten britische Truppen. Schätzungsweise 100.000 Deutsche wanderten bis zur Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten in die britischen Kolonien Nordamerikas aus. Vor allem an Mittel- und Oberrhein konnten sich Werbe im Auftrag von interessierten Regierungen, Großgrundbesitzern und Rädern tummeln. Wenn die Auswanderer nach 4 bis 6 Wochen in Rotterdam anlangten, waren sie in der Regel schon mittellos. Zur Finanzierung der Weiterfahrt verdingten sie sich als Redemptioner. Sie verpflichteten sich gegenüber dem Kapitän zu jahrelanger Arbeit ohne Bezahlung nach der Ankunft in Amerika. Gottlieb Mittelberger aus Württemberg beschrieb 1750 die Zustände während der 6- bis 8-wöchigen Reise im Zwischendeck eines Segelschiffs. Es starben 32 Kinder. Die Leichen wurden ins Meer geworfen. Zitat von ihm: Während der Seefahrt aber entsteht in denen Schiffen ein jammervolles Elend, Gestank, Dampf, Grauen, Erbrechen, mancherlei Seekrankheiten, Fieber, Ruhe, Kopfweh, Hitzen, Verstopfungen des Leibes, Geschwulsten, Scharbock, Krebs, Mundfäule und dergleichen, welches alles von alten und sehr scharf gesalzenen Speisen und Fleisch, auch von dem sehr schlimmen und wüsten Wasser herrührt, wodurch sehr viele elendiglich verderben und sterben. Dieser Jammer steigt alsdann aufs Höchste, wenn man noch 2 bis 3 Tage Sturm ausstehen muss, dass man glaubt, samt Schiff zu versinken und diese eng zusammengepackte Leute in den Bettstatten dadurch übereinander geworfen werden, Kranke wie Gesunde. Man seufzet und schreit: Ach, wäre ich wieder zu Hause und läge in meinem Schweinestall. Es gelangten pfälzische Mennoniten auf Einladung des Quäkers William Penn nach Pennsylvania. Seine Kolonie wurde zum wichtigsten Ziel in Amerika. Zwischen 1727 und 1755 registrierten die Hafenbehörden von Philadelphia 239 Schiffe mit deutschen Immigranten. Allein 1749 trafen 7000 Passagiere aus Deutschland ein. 1751 gab Benjamin Franklin den Überfremdungsängsten der englischen Bevölkerung Pennsylvanias Ausdruck. Er bezeichnete die Integrationsverweigerer als Palatine Boers, als Pfälzer Bauernlümmel. 1790 ergab die erste Volkszählung in den USA 4 Millionen Einwohner. Der Anteil der Deutschstämmigen betrug 8,6%. Pennsylvania wies 33%, wies mit 33% den weitaus höchsten Wert auf, gefolgt von Maryland, New Jersey und New York. 750.000 der Einwohner der USA waren Sklaven. Amalia wähnt ihren geliebten Karl Moor tot, als sie das Hektor-Lied singt. Will sich Hektor ewig von mir wenden, wo Achill mit den unnahbaren Händen dem Patroklus schrecklich Opfer bringt? Wer wird künftig deinen kleinen Leeren Schwere werfen und die Götter ehren, wenn der finstere Orkus dich verschlingt? Eine Parodie darauf ist Rottmanns Gedicht Der Abschied. Willst thou, Hannes, nur Brasilie ziehe, wo die Schlange und die Affe kriehe? Ach, dann sterbt dein Lieseket. Wer soll mich dann bei die Spielleitfähre, also zum Tanz führen, wenn ich naunder mein Kerl verliere, also meinen Geliebten? Geh, ich wollt, dat deich der Deibel hätt. Der Mundartdichter Peter Johann Rottmann aus Simmern spielt hier in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts nicht nur auf Schillers Räuber an. Er erinnert an die Auswanderer aus dem Hunsrück, die es, wo sonst die Vereinigten Staaten als Ziel bevorzugt werden, nach Brasilien zieht. Es können nicht viele gewesen sein, die zwischen 1823 und 1828 in einer ersten Welle dorthin aufbrachen. Schlechte Ernten und Armut waren die Gründe für eine zweite Welle mit mehr als 1000 Personen in den Jahren 1845 und 1846. Zwischen 1855 und 1865 machten sich wieder Auswanderer aus dem Hunsrück auf. Ziel war der südlichste Bundesstaat Rio Grande del Sol und Petrópolis. Der brasilianische Staat übernahm die Kosten für die Überfahrt und ließ diese als Kredit im Lande abarbeiten. Petrópolis wurde erst 1843 gegründet. Hier sollte ein brasilianisches Versailles für den Kaiser Dom Pedro II. Entstehen. Dafür wurden Handwerker und Straßenarbeiter gebraucht. Das Handelshaus Karl Delrue und Compagnie aus Dünkirchen wurde am 17. Juni 1844 beauftragt, 600 Familien gegen 245 Franc pro Person, Kinder die Hälfte, auf die Reise zu schicken. Die Betroffenen sollten den Kredit für die Überfahrt in Brasilien mittels 1/5 ihres dortigen Lohns tilgen. Die Quote von 600 Familien hatte Del Rue schon 1846 übererfüllt, aber immer noch zogen Hunderte von Familien nach Dünkirchen. Im August teilte der Unterpräfekt des Ortes mit, dass die Quote erfüllt sei und die Kosten für weitere Überfahrten nicht mehr vorgestreckt würden. Da waren es schon 800 Menschen, die in Dünkirchen kampierten. Unweit von Calais übrigens. Da Preußen sie nicht zurücknehmen wollte, wurden sie mittels dreier Kriegsschiffe nach Algerien transportiert und in den Dörfern Stenia und Sidi Maghreb angesiedelt. In Ostende und Antwerpen hatten sich weitere Auswanderer versammelt. Auch Belgien verlangte von Preußen ihre Wiederaufnahme. Preußen musste einlenken und brachte 400 von ihnen im Landarmenhaus Brauweiler im August 1846 unter, bis ihre Heimatgemeinden veranlasst werden konnten, sie zurückzunehmen. 1824 bis 1847 wanderten etwas mehr als 8000 Deutsche nach Brasilien aus. In den Jahren 48 bis 72 waren es fast 20.000 und so weiter. Insgesamt bis 1969 250.000. In Irland herrschte in den Jahren 1845 bis 1852 Hungersnot, unter anderem durch die Kartoffelfäule, durch die 1 Million Menschen, 12% der irischen Bevölkerung, starben. 2 Millionen wanderten aus. Marx untersucht sehr detailliert die Entwicklung und ihre Folgen. Zersplitterte Produktionsmittel, die den Produzenten selbst als Beschäftigungs- und Subsistenzmittel dienen, ohne sich durch Einverleibung fremder Arbeit zu verwerten, seien ebenso wenig Kapital, als das von seinem eigenen Produzenten verzehrte Produkt Ware ist. Wenn mit der Volksmasse auch die Masse der in der Agrikultur angewandten Produktionsmittel abnähme, so habe die Masse des in ihr angewandten Kapitals zugenommen, weil ein Teil früher zersplitterter Produktionsmittel in Kapital verwandelt worden sei. Zitat: Das außerhalb der Agrikultur in Industrie und Handel angelegte Gesamtkapital Irlands akkumulierte während der letzten 2 Dezennien langsam und unter beständiger großer Fluktuation. Umso rascher entwickelte sich dagegen die Konzentration seiner individuellen Bestandteile. Endlich, wie gering immerhin sein absolutes Wachstum, relativ im Verhältnis zur zusammengeschmolzenen Volkszahl war es angeschwollen. Die Hungersnot habe 1846 über 1 Million Menschen erschlagen, aber nur arme Teufel. Das habe dem Reichtum des Landes nicht den geringsten Abbruch getan. Die landwirtschaftliche Produktion war gemindert, auch die Menge an Vieh nahm ab. Dennoch stiegen mit dem Bevölkerungsschwund fortwährend Bodenrenten und Pachtprofite, denn die Konzentration von Pachtland und die Umwandlung von Ackerland in Viehweide verwandelte einen größeren Teil des Gesamtprodukts in Mehrprodukt. Folglich dezimierte der nachfolgende 20-jährige und stets noch anschwellende Exodus nicht, wie etwa der 30-jährige Krieg, mit den Menschen zugleich ihre Produktionsmittel. Und 1867 war die relative Übervölkerung so groß wie vor 1846. Der Arbeitslohn ebenso niedrig, die Arbeitsplackerei größer. Zitat: Die Revolution in der Agrikultur hielt Schritt mit der Emigration. Die Produktion der relativen Übervölkerung hielt mehr als Schritt mit der absoluten Entvölkerung. Noch eins: Hier entrollt sich also unter unseren Augen auf großer Stufenleiter ein Prozess, wie die orthodoxe Ökonomie ihn nicht schöner wünschen konnte, zur Bewähr ihres Dogmas, wonach das Elend aus absoluter Übervölkerung entspringt und das Gleichgewicht durch Entvölkerung wiederhergestellt wird. Was hat es mit dem Begriff relative Übervölkerung auf sich? Die Übervölkerung ist relativ, weil Arbeiter und Angestellte im Verhältnis zur Verwertung des Kapitals und seiner wachsenden organischen Zusammensetzung überflüssig werden. Der Anteil des variablen Kapitals sinkt. Arbeitskräfte werden aus der Produktion gedrängt und fungieren im zyklischen Verlauf des Produktionsprozesses als industrielle Reservearmee. Wir sagen heute Arbeitslosigkeit dazu. Die beträgt, wenn man alle tatsächlich Arbeitssuchenden wieder reinrechnet, in unserer Republik gegenwärtig 5 Millionen. Jetzt belästige ich euch mit einigen Zahlen, als wenn es noch nicht genug gewesen wäre. Im Jahr 1820 betrug die Weltbevölkerung 1 Milliarde. Gegenwärtig sind es 7,3 Milliarden. 25 Millionen Einwohner hatte Amerika, Nord und Süd, 1820. Zwischen 1840 und 1932 wanderten 18 Millionen Menschen aus Großbritannien und Irland nach Amerika aus. 11,1 Millionen von Italien, 6,5 Millionen von Spanien und Portugal, 5,2 von Österreich-Ungarn, 4,9 von Deutschland, 2,9 von Polen und Russland und 2,1 Millionen von Schweden und Norwegen. In der Summe etwas mehr als 50 Millionen. Es gingen 34 Millionen in die USA, 7 nach Argentinien und Uruguay, 5 nach Kanada, 4,4 nach Brasilien, 3,5 nach Australien und Neuseeland, 1 Million nach Kuba. In der Summe 55 Millionen. Die Unschärfen kommen natürlich daher, dass nicht alle Länder aufgezählt werden. Über 10 Millionen Sklaven wurden von 1450 bis 1870 aus Afrika nach Amerika gebracht, die meisten in die Karibik, fast 4 Millionen nach Brasilien, 400.000 in die USA. Zwischen den beiden Weltkriegen nimmt der Strom erheblich ab. Also nachdem er in der Zeit, im Zeitalter des Imperialismus außerordentlich angestiegen ist. Also man kann sagen, in dem ersten Jahrzehnt hat er die höchsten Summen gebracht. Es gibt vor allem kriegsbedingte Bewegungen. Auf die gehe ich aber nicht ein, da kann ich aber auf Nachfrage vielleicht mal drauf eingehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Europa attraktiv für Einwanderer. 1914 hatte Europa 488 Millionen Einwohner, 2015 mit Russland 742. In der EU sind es 510 Millionen. Trotz Krieg ist die Einwohnerschaft Europas von 1914 bis 1950 um 60 Millionen gewachsen. Bis 1970 kommen noch einmal 109 Millionen dazu. Ich werde jetzt aber die nächsten Zahlen dann weglassen. Also dieser Zuwachs schwächt sich ab. Von 1905 bis 1914 verlassen netto 14 Millionen Menschen Europa, von 1920 bis 1940 7 Millionen. Und dann schwächt sich auch das ab, 4 Millionen noch von 1950 bis 1970. Die USA deckeln die Einwanderung im Jahr 1924 mittels National Origin Act auf 150.000 im Jahr. Zwischen 1950 und 1973 wird nach UN-Schätzungen in Frankreich, der BRD, Benelux und der Schweiz eine Nettoeinwanderung von 6,6 Millionen registriert, während die Nettoauswanderung aus Italien, Spanien, Portugal, Griechenland und Jugoslawien 6,3 Millionen erreichte. Von 1990 bis 2010 wanderten 28 Millionen Menschen nach Europa ein. Im Jahr 2010 sind schätzungsweise 25 Millionen, das ist ca. 5% der Bevölkerung, nicht-europäische Einwanderer. Zwischen 1840 und 1910 kamen eine 500.000 polnischsprachige preußische Staatsangehörige ins Ruhrgebiet. 1905 lebten etwas mehr als 1 Million Ausländer im Deutschen Reich. Etwa die Hälfte kamen aus den Ländern, die damals zu Österreich gehörten, einschließlich Tschechen, Slowaken und Galizien. Etwa 107.000 aus Russland, einschließlich der Polen von dort und je 100.000 Niederländer und Italiener. 1944 waren 7,5 Millionen als Zwangsarbeiter in Deutschland beschäftigt, davon 1,8 Millionen Kriegsgefangene. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 11 bis 12 Millionen Deutsche vom Balkan, von den Sudeten aus der SU und Polen ausgesiedelt. In der Bundesrepublik versiegte Ende der 40er Jahre der Zuzug von Flüchtlingen. Mitte der 50er Jahre entstand Arbeitskräftemangel. In der Folge wurden Arbeiter angeworben. Das erste Abkommen in Italien datiert von 1955, solche mit Spanien und Griechenland folgten 1960, die Türkei mit 1961. Erheblich wurde indes der Zuzug von ausländischen Arbeitskräften erst mit dem Bau der Mauer, denn bis dahin konnte der Bedarf durch Übersiedler aus der DDR gedeckt werden. Danach wurde es dieser Zuzug also erheblich von ausländischen Arbeitskräften. Also insgesamt sind 3 Millionen aus dem Gebiet der DDR in die Bundesrepublik übergesiedelt bis dahin. 1964 wurde der 1 millionste Gastarbeiter begrüßt. Er kam aus Portugal und bekam ein Moped geschenkt. 1973 wurde ein Anwerbestopp verhängt. Damals lebten 4 Millionen Ausländer in der Bundesrepublik. Gegenwärtig, nach Angaben des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2015, leben 9,1 Millionen Ausländer in der Republik, davon 1,5 Millionen Türken, 741.000 Polen, 600.000 Italiener. Einen Migrationshintergrund haben 16,4 Millionen Personen, 56% mit deutschem Pass. Und 2015 konnten ungefähr 500.000 Menschen einen Antrag auf Asyl stellen, im Zeitraum dieses Jahres bis zum Mai ungefähr 300.000. Damit lasse ich euch mit den Zahlen erstmal in Ruhe. Und jetzt gibt es ein bisschen Belletristik. Also es ist ziemlich genau 10 Jahre her, dass am 3. Juni 2006 hat die Rheinische Post über ein Ereignis berichtet, das sie mit einem Foto illustrierte. Und unter dem Foto stand: Drama auf den Kanarischen Inseln. Ein erschöpfter Afrikaner kriecht auf den Strand von Gran Tarjahal auf Fuerteventura, während sich im Hintergrund Urlauber sonnen. Und dieses Motiv der Konfrontation von Urlaubern und Flucht, das ist auch gegenwärtig sehr stark, aber es gibt es auch schon vorher mal. Mir ist es aufgefallen, weil Lutz Görner das damals in den 70er Jahren auch mal vorgetragen hat. Und ich werde euch von einem Asylanten hier einen Text vorlesen. Eine ähnliche Konfrontation schildert ein Asylant, einer von damals schätzungsweise 20.000 Deutschen im Pariser Exil. Ich dachte, hab meiner nicht mehr nötig, will auch einmal für mich selber leben und schöne Gedichte schreiben. Komödien und Novellen, zärtliche und heitere Gedankenspiele, die sich in meinem Hirnkasten angesammelt, und will mich wieder ruhig zurückschleichen in das Land der Poesie, wo ich als Knabe so glücklich gelebt. Und keinen Ort hätte ich wählen können, wo ich besser imstande war, diesen Vorsatz in Ausführung zu bringen. Es war auf einer kleinen Villa, dicht am Meer, nahe bei Havre de Grasse in der Normandie. Wunderbar schöne Aussicht auf die große Nordsee. Ein ewig wechselnder und doch einfacher Anblick. Heute grimmer Sturm, morgen schmeichelnde Stille und darüberhin die weißen Wolkenzüge, riesenhaft und abenteuerlich, als wären es die spukenden Schatten jener Normannen, die einst auf diesen Gewässern ihr wildes Wesen getrieben. Unter meinem Fenster aber blühten die lieblichsten Blumen und Pflanzen, Rosen, die liebesüchtig mich anblickten, rote Nelken mit verschämt bittenden Düften und Lorbeeren, die an die Mauer zu mir heraufrankten, fast bis in mein Zimmer hineinwuchsen, wie jener Ruhm, der mich verfolgt. Ja, einst lief ich schmachtend hinter Daphne einher, jetzt läuft Daphne nach mir, wie eine Metze, und drängt sich in mein Schlafgemach. Was ich einst begehrte, ist mir jetzt unbequem. Ich möchte Ruhe haben und wünschte, dass kein Mensch von mir spräche, wenigstens in Deutschland. Und stille Lieder wollte ich dichten und nur für mich und allenfalls, um sie irgendeiner verborgenen Nachtigall vorzulesen. Es ging auch im Anfang, mein Gemüt ward wieder umfriedet von dem Geiste der Dichtkunst. Wohlbekannte, edle Gestalten und goldene Bilder dämmerten wieder empor in meinem Gedächtnisse. Ich ward wieder so traumselig, so märchentrunken, so verzaubert wie ehemals, und ich brachte nur mit ruhiger Feder alles aufzuschreiben, was ich eben fühlte und dachte. Ich begann. Nun aber weiß jeder, dass man bei solcher Stimmung nicht immer ruhig im Zimmer sitzen bleibt und manchmal mit begeistertem Herzen und glühenden Wangen ins freie Feld läuft, ohne auf Weg und Steg zu achten. So erging es auch mir, und ohne zu wissen wie, befand ich mich plötzlich auf der Landstraße von Havre, und vor mir her zogen hoch und langsam mehrere große Bauerwagen, bepackt mit allerlei ärmlichen Kisten und Kasten, altfränkischem Hausgeräte, Weibern und Kindern. Nebenher gingen die Männer, und nicht gering war meine Überraschung, als als ich sie sprechen hörte. Sie sprachen Deutsch, in schwäbischer Mundart. Leicht begriff ich, dass diese Leute Auswanderer waren, und als ich sie näher betrachtete, durchzuckte mich ein jähes Gefühl, wie ich es noch nie in meinem Leben empfunden. Alles Blut stieg mir plötzlich in die Herzkammern und klopfte gegen die Rippen, als müsse es heraus aus der Brust, als müsse es so schnell als möglich heraus, und der Atem stockte mir in der Kehle. Ja, es war das Vaterland selbst, das mir begegnete. Auf jenen Wagen saß das blonde Deutschland mit seinen ernstblauen Augen, seinen traulichen, allzu bedächtigen Gesichtern, in den Mundwinkeln noch jene kümmerliche Beschränktheit, über die ich mich einst so sehr gelangweilt und geärgert, die mich aber jetzt gar wehmütig rührte, denn ich hatte einst in der blühenden Lust der Jugend gar oft die heimatlichen Verkehrtheiten und Philistereien verdrießlich durchgehechelt, hatte ich einst mit dem glücklichen, bürgermeisterlich gehäbigen, schneckenhaft trägen Vaterlande manchmal einen kleinen Haushader zu bestehen, wie er in großen Familien wohl vorfallen kann. So war doch all dergleichen Erinnerung in meiner Seele erloschen, als ich das Vaterland im Elend erblickte, in der Fremde im Elend. Selbst seine Gebrechen wurden mir plötzlich teuer und wert, selbst mit seinen Krähwinkeleien war ich ausgesöhnt, und ich drückte ihm die Hand, ich drückte die Hand jener deutschen Auswanderer, als gäbe ich dem Vaterland selbst den Handschlag eines erneuten Bündnisses der Liebe, und wir sprachen Deutsch. Die Menschen waren ebenfalls sehr froh, auf einer fremden Landstraße diese Laute zu vernehmen. Die besorglichen Schatten schwanden von ihren Gesichtern, und sie lächelten beinahe. Auch die Frauen, worunter manche recht hübsch, riefen mir ihr gemütliches »Grüß die Gott« vom Wagen herab, und die jungen Bübli grüßten errötend, höflich, und die ganz kleinen Kinder jauchzten mich an mit ihren zahnlosen, lieben München. »Und warum habt ihr denn Deutschland verlassen?« fragte ich diese armen Leute. »Das Land ist gut und wären gern dageblieben«, antworteten sie. »Aber wir konnten es nicht länger aushalten.« »Nein, ich gehöre nicht zu den Demagogen, die nur die Leidenschaften aufregen wollen, und ich will nicht alles wiedererzählen, was ich auf jener Landstraße bei Havre unter freiem Himmel gehört habe, über den Unfug der hochnobelen und allerhöchstnobelen Sippschaften in der Heimat. Auch lag die größere Klage nicht im Wort selbst, sondern im Ton, womit es schlicht und grad gesprochen oder vielmehr geseufzt wurde. Auch jene armen Leute waren keine Demagogen. Die Schlussrede ihrer Klage war immer: Was sollten wir tun? Sollten wir eine Revolution anfangen? Ich schwöre es bei allen Göttern des Himmels und der Erde, der zehnte Teil von dem, was jene Leute in Deutschland erduldet haben, hätte in Frankreich 36 Revolutionen hervorgebracht und 36 Königen die Krone mitsamt dem Kopf gekostet. Und wir hätten es doch noch ausgehalten und wären nicht fortgegangen, bemerkte ein 80-jähriger, also doppelt vernünftiger Schwabe. Aber wir taten es wegen der Kinder. Die sind noch nicht so stark, wie wir an Deutschland gewöhnt, und können vielleicht in der Fremde glücklich werden. Freilich, in Afrika werden sie auch manches ausstehen müssen. Diese Leute gingen nämlich nach Algier, wo man ihnen unter günstigen Bedingungen eine Strecke Landes zur Kolonisierung versprochen hatte. Das Land soll gut sein, sagten sie, aber wie wir hörten, gibt es dort viel giftige Schlangen, die sehr gefährlich, und man hat dort viel auszustehen von den Affen, die die Früchte vom Felde naschen oder gar die Kinder stehlen und sich in die Wälder schleppen. Das ist grausam. Aber zu Hause ist der Amtmann auch giftig, wenn man die Steuer nicht bezahlt, und das Feld wird einem von Wildschaden und Jagd noch weit mehr ruiniert als unsere Kinder, und unsere Kinder wurden unter die Soldaten gesteckt. Was sollten wir tun? Sollten wir eine Revolution anfangen? Also das hat Heine am 17. Oktober 1833 in der Vorrede zum ersten Band des Salon geschrieben, und damit endet mein Text.